Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Die letzte Reise der Menschheit wurde von Benedikt und mir gesichtet und ich will ein bisschen ausholen. Wir finden uns am Ende eines langen und erfolgreichen Wochenendes, denn ich hatte Besuch, Benedikt war und ist noch bei mir und der Leo war auch dabei und wir haben einen schönen Audiokommentar eingesprochen zu einem Film, der bald veröffentlicht wird hier in dem Moment. Und ohne es zu wissen, haben wir uns für den Abschluss, Benedikt und ich, noch einen anderen Film rausgesucht, um den zu besprechen und wir haben einen Querverweis gefunden, denn beide sind zum Teil am gleichen Drehort entstanden, und zwar in Marokko, in Kwarzazate. Das ist einerseits eine Stadt, aber andererseits auch die Region, in der diese Stadt liegt, und die hat auch den Schauplatz für den von mir eben genannten Film hauptsächlich geliefert, der ja eine zukünftige Geschichte in der nahen Zukunft ist, eigentlich, wie wir es auch am Anfang sehr gut beschrieben bekommen, mit einem da niederliegenden Eiffelturm in einer Wüste, aber schon im eigentlichen Frankreich spielt oder von dem, was da mal übrig gewesen ist. Wir haben beide ein bisschen gemerkt, dass das, was an Geschichte da in die Bilder, in die sehr schönen Bilder verpackt war, nicht ganz stringent erzählt wird und manchmal auch schwer zu greifen war. Deswegen haben wir uns jetzt hier nochmal den gut zusammengefassten Packzettel von Eurovideo, die veröffentlichen den Film, nämlich genommen, um einfach mal in drei Worten diesen Inhalt zusammenzufassen, der aber, und das kann man auch wieder schon als Hauptvorwurfspunkt ein bisschen nehmen, gar nicht so vorrangig das Ziel, glaube ich, der Produzenten und des Regisseurs gewesen ist, was ich hier vermitteln wollte, sondern es ging, glaube ich, vielmehr wie so oft um Bilder. Aber was haben wir denn nun erlebt, storytechnisch?
In naher Zukunft. Die Sonne ist erloschen. Ein geheimnisvoller roter Mond liefert den Menschen überlebenswichtige Energie, um auf der Erde weiter existieren zu können. Als er plötzlich seinen Kurs ändert und direkt auf die Erde zusteuert, droht er, die gesamte Menschheit auszulöschen. Der Einzige, der in der Lage ist, die Apokalypse zu verhindern, ist der begabteste Astronaut seiner Zeit, Paul. Oder Paul, oder Paul. Doch kurz vor Start der Mission verschwindet Paul. Spurlos, unerbittlich von den verzweifelten Menschen gejagt, kreuzt Paul den Weg von Elmar, einem Teenager mit explosivem Temperament, die ihn auf seiner Flucht begleitet. Also hier ist schon irgendwie auch in der Inhaltsangabe, ja, geht es so irgendwie hin und her. Was hat jetzt der Teenager unbedingt so wichtig mit dieser Reise zu tun unbedingt? Also es ist nicht unbedingt alles irgendwie erstmal zielführend, finde ich, in dem Film. Also es hat mich auch ein bisschen kalt liegen lassen, weil ich dann auch nicht so richtig wusste, Moment mal, also es geht halt wirklich darum, dass ein Problem gelöst werden muss, aber ich habe nicht richtig verstanden. Ich habe nicht alles so richtig verstanden, glaube ich.
Vor allen Dingen, weil ja dann noch ins Spiel kommt, wer ihn jagt, das ist nämlich sein großer Bruder, auf wessen Kommando er ihn jagt, in Anführungszeichen. Es geht ja hier nicht um jemanden zu jagen, sondern eigentlich um wiederzufinden, wie du schon sagtest, nämlich auf Anraten des Papas, hier gespielt, prominent besetzt von Jean Reno, der auch so ein bisschen, obwohl er hier nur eine ganz kleine Rolle abbekommen hat, als Zugpferd für die Vermarktung dienen sollte und natürlich auch in Casablanca geboren ist, um hier nochmal wieder die Brücke zurück zu Marokko zu schlagen, wo der Film als zweiter Drehort neben dem dritten in Frankreich an sich dann ja auch in einigen Szenen spielt, obwohl ich es jetzt nicht rausgesehen habe. Wahrscheinlich hat man da nur relativ oder vielleicht noch günstigere Drehbedingungen vorgefunden, was das angeht. Und wir wissen am Anfang überhaupt nicht, warum er wegrennt, was das mit diesem roten Mond auf sich hat, der ja einerseits Energiequelle ist für die Menschen auf der Erde, andererseits ja eine gewisse Bedrohungssituation darstellt, weil wenn ich mich richtig erinnere, ist in der Handlung des Films, in dem Moment, wo sie spielt, nur noch wenige Tage quasi, bis dann irgendwie die Kollision kommt und sich die Leute schon irgendwie so selig und gedanklich von diesem Leben verabschiedet haben und alle Hoffnungen halt auf dem Finden dieses einen Paul liegt.
Aber ich finde, wie alles sehr wenig, also die das ist also, die Musik ist ja wunderschön, ja. Und die spielt auch immer so wieder an in den Szenen, dass alles sehr dramatisch ist. Also die Musik ist irgendwie sehr dramatisch dann. Aber ich finde nicht, dass die Handlung in irgendeiner Form dramatisch dargestellt wird. Das heißt, selbst diese Typen, die ihn dann jagen oder suchen, das sind ja auch so eine Polizeitypen, die sehen alle aus wie Mandalorians, so, ja, also ist auch ein bisschen optisch überall hier und dort mal ein bisschen was Inspiration geholt worden, möglicherweise. Und dann schießen die auch mal auf ihn und dann weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn man den unbedingt haben will. Also für mich war halt nicht alles schlüssig und auch die Emotionen kommen irgendwie nicht so rüber. Und der Film hat eine sehr gnädige Laufzeit auf Blu-ray von 87 Minuten, was ja immer zu begrüßen ist. Aber irgendwie macht er dann auch mal einen harten Zeitsprung irgendwie in der Handlung. Da war ich dann auch völlig verwirrt. Da musste mir Max mir erstmal seine Theorie erklären, was gerade passiert ist. Und ich dachte mir so, was kann doch jetzt nicht wahr sein? Also irgendwie fühlt es sich nicht so richtig gut montiert an alles. Aber um jetzt auch mal noch mal was Gutes zwischendurch einzustreuen, finde ich das wirklich, also erwirbt hier tatsächlich das Label auch mit diesen wunderbaren Special Effects. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist halt ein verhältnismäßig günstig produzierter Film für europäische Verhältnisse, vermutlich im Medium-Bereich. Und die Effekte sind wirklich sehr einfach gehalten, aber auch sehr gut, muss man sagen. Gerade die schwebenden Autos, da sind auch hier, das ist halt ein bisschen so auf Retro gemacht, die fahren halt ihren alten Peugeot, also was heißt alt, ich weiß gar nicht, wann der Film spielt, im Jahr 1000, und wir fahren jetzt hier ein Auto, das hier, ich vermute jetzt mal aus den 80er Jahren ist, das aber eben als fliegendes Auto umgewandelt ist, und das haben sie gut gemacht, und sie achten auch sehr auf die physischen Ergebnisse, die so ein fliegendes Auto hinterlässt. Das heißt, wir haben hier eine gute Kombination aus physischen Effekten und digitalen Effekten. Die Hintergründe sind ganz gut eingefügt, auch in die Landschaft. Also das ist schon sehr anständig gemacht. Also da kann sich auf jeden Fall, dieser Film kann sich 100.000-prozentig messen mit irgendeinem aktuellen Marvel-Film, was die Effekte angeht. Sie sind wenig, aber sie sind gut und fügen sich gut ein. Das ist absolut in Ordnung, kann man nicht sagen.
Das ist ja das Spannende an Endzeitfilmen, dass die gerne irgendwie diese Mischung machen. Einerseits ist die Erde total runtergekommen, kaum lebenswert, kurz vor oder nach der Apokalypse. Und man hat irgendwie ganz alte Technik, wie du schon sagtest, irgendwelche alten Karren, die dann aber gleichzeitig kombiniert sind, was für mich auch immer irgendwie ein bisschen ein Widerspruch ist. Das wird aber die Zukunft zeigen, wie sich das dann ergibt. Und gleichzeitig kombiniert mit einer sehr modernen Technik, wie es auch hier ist. Man zahlt mit irgendwelchen Credits, mit irgendwelchen Karten, die dann einfach nur einen Übertrag machen, also ein bargeldloses Bezahlen. Es gibt irgendwie 3D-Kino ohne 3D-Brille und also immer wieder diese Kombination von alter Technologie und neuer Technologie, um diesen apokalyptischen Endzeit-Charme irgendwie noch ein bisschen besser zu vermitteln.
Das ist ja auch wie bei Star Wars letztlich, ne? Wenn man den Krieg der Sterne nimmst, da bist du auch auf Tatooine zum Beispiel, da ist halt alles irgendwie total verrottet so. Ne? Und ist es ja auch so, dass der Star Wars ja auch eigentlich irgendwie in der Vergangenheit spielt, ne? Also es war ja schon mal so, dass es war einmal, heißt es ja immer am Anfang. Also es ist irgendeine fremde Welt vor 30.000 Jahren vielleicht, die aber halt schon wesentlich anders entwickelt war als die unsere. Und hier ja auch immer gesagt, du hast diese kaputte Umgebung, diese alte Technik, aber eigentlich ist alles viel, viel moderner, als wir es kennen von unserer Zeit, von unserem Planeten. Ja, es gibt noch so ein bisschen, das wirkt so aufgezwungen, weil die IMDb das auch mit reingenommen hat. In Trivia, ich denke, das sollte man trotzdem sagen, weil das ist mir zumindest auch tatsächlich ein Begriff. Und zwar gibt es hier auch eine kleine, naja, vielleicht sogar gesamtheitlich in dem Film eine Reminiszenz. Der ist übrigens eigentlich erst als Kurzfilm gestartet, als 17-minütiger und wurde dann hier als Langfilm umgesetzt. Und allein schon auch vom Originaltitel her lässt sich da zu einem anderen Film was entwickeln. Und zwar ist es erstmal eine französische Produktion. Sie heißt Le Dernier Voyage. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also hier die letzte Reise. Noch weiter entwickelt als die letzte Reise der Menschheit im deutschen Untertitel oder Verleih. Und dann haben wir ja aber noch von 1983 das Langfilm-Regiedebüt von Luc Besson, Le Dernier Combat, Der letzte Kampf, auch mit Jean Reno übrigens, ein schwarz-weiß Postapokalypse-Film, der fast gänzlich ohne Dialoge auskommt, in dem Menschen gezeigt werden, die in einer kaputten Zukunft leben. Also hier mit Sicherheit irgendwie auch eine kleine Verbeugung vielleicht auch. Natürlich auch witzig, dass jetzt Jean Reno hier auch wieder auftritt. Und in der Tat ist es so, dass ich auch in der Produzentenriege, wobei ich das Gefühl habe, dass diese Produzenten hauptsächlich auch Leute sind, die eigentlich aus dem technischen Bereich kommen, lange Zeit oder kurze Zeit im französischen A-Kino gearbeitet haben, unter anderem auch für Luc Besson. Also ich meine, wer hat nicht für Luc Besson gearbeitet in der französischen Filmindustrie irgendwann mal? Und die sich ja gesagt haben, komm, wir gucken mal, wo wir Geld zusammenkriegen und machen mal einen schönen Film. Man sieht also auch, dass hier Effektleute vielleicht auch produzierend, federführend waren und da auch natürlich ein Auge dafür haben.
Um noch ein wenig weiter das Luc Besson Jean Reno Pferd zu reiten, es gibt, auch wenn ich auch mit der Geschichte und wie sie in Gänze erzählt ist, da nicht immer folgen konnte oder da nicht immer d'accord gehe und mir das ein bisschen zu wenig Substanz war, fand ich, gab es immer ganz schöne einzelne Szenen oder Handlungsstränge, die auch zum Teil an andere Filme und Konstrukte erinnert haben. Jean Reno, Luc Besson und diese Konstellation zwischen dem Hauptdarsteller Paul und dem Mädel, was er aufliest, da drängt sich natürlich auch wieder der Vergleich mit Leon, der Profi, förmlich auf, weil auch die Rollenanlage des Mädels, das Alter, die gewisse Schnippigkeit, dieses gewisse Erwachsensein, obwohl du eigentlich noch ein Kind bist aufgrund der Situation, das hat auch hier die Rolle der Elmar gespielt. Und jetzt wird's ganz hart für mich, von Lya Ouassadit Lesser, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut ausgesprochen, ist doch da fast wie eine Reminiszenz an, es gibt ja noch andere Filme, die diese ungleichen Bodypaare, ein Erwachsener, ein Kind, die auch in einer Situation zusammengeschweißt werden, nicht unbedingt auch auf den Wunsch beider hin am Anfang, aber am Ende rauft man sich zusammen. Ganz klassisches Thema, was hier natürlich wieder auch auf Besson und den zurückzuführen sein. Und ein anderer Film, der hat nun damit gar nichts zu tun, der mich in einigen Szenen, an denen ich mich erinnert fühlte, ist, da muss man jetzt fast ein bisschen spoilern, der Bruder von Paul, der jagt ihn ja, und auf dieser Jagd bleiben ein paar Leute Zeugen auf der Strecke, und dieses Wirken und das Ausschalten der Zeugen hat mich in irgendeiner Form schon an No Country for Old Men und Javier Bardems Rolle erinnert, und ich meine auch, dass man da sich schon bewusst angelehnt hat, auch wenn das jetzt auf eine andere Art und Weise, ihr wisst, wovon ich rede, stattfindet. Aber das war für mich dann schon sehr merklich, und das ist dann zwar nicht neu erfunden, und aber einfach ganz gut geklaut und interessant gemacht und zusammengeführt.
Also wir haben ja wirklich einen Film, den man verstehen lernen muss. Einer, der sich aber auf jeden Fall abhebt, muss ich ehrlich sagen, von jetzt gerade im Bereich der Science Fiction, dem Können, das hier vorliegt, von den Leuten, die den Film gemacht haben. Es wurde viel Mühe investiert in die Special Effects, und das sieht man auch, es lohnt sich. Ein guter Effektfilm, wo die Effekte aber eben auch nur Hintergrund sind und eben nicht die Handlung bestimmen. Und ja, eine Geschichte, die mir ein bisschen zu verworren ist, dass ich sie verstehe, oder in der Montage, wie sie erzählt wird, einfach nicht bei jedem funktioniert. Vielleicht bin ich auch einfach nur mit meinem Realschulabschluss einfach nicht prädestiniert dafür. Aber ich finde ihn gut, auch weil ich ihn nicht verstanden habe vielleicht so richtig. Auf jeden Fall ein sehenswertes Stück europäisches Science-Fiction-Kino unserer Zeit.